Hallo und herzlich willkommen zum ersten Pencast Special Lieblingsfilme. Heute sprechen wir über zwei unserer Lieblingsfilme, nämlich einen Lieblingsfilm von Horst und einen Lieblingsfilm von Malte, House of Games und die vier Federn. Mein Name ist Christian Eichler und ich spreche mit Horst Lukas Diestel.
Hi.
Malte Springer.
Hallo, hallo.
Und Max Ole von Raison.
Hallo.
Und man kann, glaube ich, schon mal sagen, jetzt von Anfang an, herzlich willkommen, liebe Patreon und Steady-Supporter. So wir können euch
geil.
Direkt schon mal sagen, wir finden nur euch, alle anderen Leute, die den Cast gehört haben, fanden wir eigentlich schon immer scheiße.
Also, aber sag's nicht weiter.
Schön, dass wir jetzt mal nur für euch eine Sendung machen können, oder?
Mhm. Mega cool. Ja, freut mich auch. Ist mir auch bis du es eben gesagt hast, war es mir gar nicht so bewusst. Aber ja klar, uns gibt's halt nur für Leute, die uns auch geil finden. Das ist auch ganz normal.
Ja, ich finde es ganz schön graus, als ich habe es vorgeschlagen und dann aber im gleichen Moment eigentlich fiel es mir von den Schuppen vor den Augen. Dann dürft ihr ja aussuchen, was ich für Filme gucken muss.
Ja.
Scheiße. Also, aber gut, dazu später.
Schön ist was anderes.
Ja, wir haben uns überlegt, wir haben ja schon oft Klassiker-Casts auch gemacht, aber wir wollten diesmal mal über Filme sprechen, die wir richtig geil finden oder die uns sonst irgendwie geprägt haben. Also das muss auf jeden Fall der Grund sein, sonst weiß ich nicht, warum die vier Federn hier auf jeden Fall aufgeführt war. Und mal so ein bisschen vielleicht daran auch aufdröseln, was ist die Person so für ein Mensch? Eine Person, die vier Federn so gerne mag, kostet das.
Ja, das wirst du schon noch zu spüren.
Nein, Ornithologe eigentlich, oder?
Ich sag mal so, das Päckchen ist schon unterwegs zu dir.
Und aber ich finde es auch mega interessant, einfach so Lieblingsfilme als neuen Special Cast. Einfach weil da einfach so die Bewertungsparameter einfach andere sind, oder? Aber sonst reden wir halt oft darüber, ob ein Film gut oder schlecht ist und natürlich auch, ob er uns gefällt deswegen oder nicht. Aber das ist ja bei Lieblingsfilmen Wumpe. Also du magst ja Filme nicht nur, weil sie objektiv sehr gute Filme sind, sondern eben, weil du da bestimmte Emotionen mit verknüpfst oder eine bestimmte Zeit aus deinem Leben vielleicht oder irgendwas anderes. Und das finde ich so als Ansatz einfach mal mega cool.
Ja, voll. Und das Schöne dabei ist, dass man ja auch nicht zwingend sagen muss von wegen, naja gut, damals haben die halt so beschissene Filme gemacht. Wir wissen ja, nein, sie werden immer noch produziert. Das heißt, man kann dieses Augenmerk eigentlich mal komplett beiseite lassen und das schon so ein bisschen mal den Fokus verschieben. Ich find's total super. An sich könnten wir auch komplett eigentlich den normalen Cast kicken und nur noch Klassiker-Cast machen, weil ich glaube, dass wir alle genug Filme gesehen haben und wahrscheinlich auch echt gut ein paar zusammenkriegen würden, wo wir sagen würden, ja, finden wir irgendwie cool, kann man mal gucken, so, oder?
Mhm.
Wie man halt Freunden ja auch mal Filme empfiehlt aus diversen Genres, ich mache den ganzen Tag nichts anderes, Leute kommen zu mir, rufen mich an, Max, ey, guck mal wieder einen Film bis Wochenende und sag ich so, ja, ist gut, so, ja, guck halt.
Achso, ich dachte, du schreist einfach dann in den Telefonhörer, Dolph Lundgren! Das war immer so meine
Max
Vorstellung, wenn du Filme empfiehlst.
Wenn du Superhelden magst, guck was mit Dolph Lundgren, das ist mein Tipp.
Ja, wie heißt denn nochmal dieser komische Scheiß, den du, ich wollte gerade irgendwie, ich habe aber das Dokument gar nicht offensichtlich, Malte, den du da im Flugzeug geguckt hast mit Ice-T oder so auf großer
Boys in the Hood oder was war
das? Ja, The Magic Key heißt der, glaube ich.
Mit so One T und Cool T. Kann man da auch empfehlen. Wir werden jetzt auf jeden Fall in der Sommerpause mindestens zwei von diesen Lieblingsfilmcasts aufnehmen. Ein nächster kommt dann noch demnächst und dann, wir haben uns sogar geeinigt, dass es vier im Jahr geben soll. Müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich wird es dann so dabei bleiben. Also wird jeder von uns, wenn ich das zusammenrechne, zwei Filme dieses Jahr, sonst über zwei Lieblingsfilme im Laufe des nächsten Jahres sprechen. Wie seid ihr da rangegangen, die jetzt auszuwählen? Weil ich habe ja bei dem einen oder anderen schon das Gefühl, dass es entweder eher ein Gag ist oder eher so ein bisschen prätentiös, was hier ausgewählt wurde. Wie habt ihr da euch das überlegt? Habt ihr so eine Liste? Wie hoch stehen da diese Filme, über die wir heute sprechen wollen, drauf?
Bei mir ist es ja, also ich muss erstmal die Definition von Lieblingsfilm für mich klären. Und Lieblingsfilm ist für mich ein Film, den ich einfach so gefühlt zu jeder Zeit gucken kann. Also wo, wenn jemand sagen würde, hey, lass doch den mal wieder gucken, würde ich sagen, ja, habe ich Bock drauf.
Ja.
Und da ist bei mir die vier Federn schon auf jeden Fall unter den, ja, Top 3 vielleicht oder so. Und dann war die Auswahl halt so ein bisschen, was haben wir im Cast sowieso schon besprochen, was kennt vielleicht einer nicht. Und das ist ja durchaus Vier Federn, ein Film, der damals 2002 so ein bisschen durchgerutscht ist, weil er halt auch hart gefloppt ist.
Ja.
Aber eigentlich schon für mich so eine kleine Perle ist, weil ich glaube, das ist für mich, dieser Film ist vielleicht das beste Kinoerlebnis, was ich je hatte. Weil ich damals
du hast den im Kino gesehen tatsächlich, ja.
Ich habe den im Kino gesehen mit, wie alt war ich dann da? 14 oder so, 13? Mhm. Und war halt wirklich begeistert. Und ich habe ihn dann, ich war mit einem Kumpel im Kino, wir haben den geguckt und dann sind wir rausgegangen und sind aber nicht aus dem Kino raus, sondern sind nochmal in den Film, der alte Ein-Ticket-Trick, und haben ihn direkt nochmal geguckt.
Was?
Weil
ihn so geil fanden.
Was geht ab? Nice, ey. Geil.
Und es war ein schöner Nachmittag. Das sage ich euch so, wie es ist.
Ja, das Mega-Movies also, Schwerin wird dir danken.
Es war im Kapitol, glaube ich.
Also das Kapitol, ja gut, das ist natürlich, ja, verstehe. Für mich ist es so ein bisschen ein Lieblingsfilm. Ich kann ja nicht spoilern, welcher es bei mir geworden ist, aber es ist vor allem Filme, die ich einfach auch selber schon tausendmal geguckt habe. Also entweder als Kind oder in der Jugend und auch ähnlich wie Horst sagt, so Filme, die ich mir schon immer angucken könnte. Und weshalb ich dann auch den zum Beispiel genommen habe, über den wir dann ja später dann, oder nicht in diesem Cast, aber irgendwann anders reden werden, war auch, dass ich den einfach kürzlich nochmal gesehen habe und mir eingefallen ist, boah, den fand ich ganz schön geil und vielleicht finde ich ihn auch immer noch cool, weil ich ihn damals so gesehen habe und das auch mit irgendwelchen Sachen da unbewusst verbinde, aber ja, weil es einfach irgendwie gut ist so und bumm.
Mhm. Das ist ganz lustig, weil mein Beitrag House of Games, den hatte ich tatsächlich in meinem Leben erst zweimal gesehen und das ist auch mindestens 6-7 Jahre, wenn nicht sogar noch mehr her. Deswegen stand der auch, aber trotzdem, also das Lustige ist, dass er immer auf so meiner Lieblingsfilm, auf meiner mentalen Lieblingsfilmliste drauf stand. Ich habe keine wirkliche Liste. Wenn mich halt Leute fragen, was ist dein Lieblingsfilm, dann sage ich irgendwann immer den, aber so mit dem Vertrauen, dass der wirklich so gut ist, wie ich glaube, dass er ist.
Ja.
Ich war auch jetzt kurz vor diesem Cast, war ich kurz davor, den nochmal auszutauschen gegen vielleicht einen klassischeren Film aus dem Genre oder so, vielleicht auch mehr so eine Art Blockbuster sag vielleicht.
Lucky Number 7.
Sagst du? Nee, wieso? Ich wollte es gerade sagen. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich The Sting mit Robert Redford wollte ich nehmen, weil der wirklich auch damals schon, soweit ich weiß, auch so ein Hit war, auch so halt so ein Con-Man-Heist-Raubüberfall-Trickbetrüger-Film ist, auf die ich ja mega abfahre.
Nicht mit Pierce Brosnan, die Thomas Crown-Affäre?
Nee, da kommen wir auch später noch zu. Alles, was nach 2000 an diesem Genre rausgekommen ist, kannst du halt mit, ohne hinzugucken, in die Tonne treten.
Fokus mit Will Smith?
Ja, genau der. Der größte Übeltäter. Ich fühle mich schon jetzt tatsächlich angesprochen mit dem prätentiös so ein bisschen, aber vielleicht stimmt's auch, weil ich einfach so, ich weiß nicht, ob das prätentiös ist, aber ich habe das Gefühl, dass dieser Film mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat und mich auch tatsächlich auch meinen Filmgeschmack extrem geprägt hat. So, und deswegen habe ich den eigentlich ausgewählt. Nicht, weil ich ihn jede Woche gucken würde, das hat ja dann mehr so ein Popcorn-Kino-Appeal, wie ja Vier Federn das vielleicht auch für manche Leute ist. Nee, sondern da ging es schon eher darum, welche Filme sind mir auch irgendwie wichtig.
Ja, das war jetzt gar nicht in deine Richtung gemeint. Ein bisschen vielleicht ein Film, den Max empfohlen hat, aber der, wenn du den viel als Kind geguckt hast, dann natürlich klar. Und ein bisschen ging das eigentlich auch rückwirkend in meine eigene Richtung als
Cast-Nummer. Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen.
Ja, allerdings, ja.
Nee, das finde ich gar nicht. Das finde ich überhaupt nicht prätentiös. Ich liebe, also das ist, würde ich gar nicht sagen bei dem Film, den ich ausgewählt habe, aber bei dem Film, den ich in Cast 100, als ich gesagt habe, dass auch 12 Angry Men zu meinen Lieblingsfilmen gehört. Also ich liebe den Film wirklich, ich habe ihn aber erst einmal gesehen. Das ist auch schon ein bisschen eine prätentiöse Antwort, finde ich. Aber der Film ist trotzdem auch der Knaller. Vielleicht können wir auch noch mal irgendwann noch mal über den sprechen. Ja, es ist, finde ich, ganz angenehm, dass man jetzt anders stichelt als sonst. Sonst macht man sich darüber lustig, wenn jemand irgendwie einen Film gut findet, den man nicht gut findet. Jetzt liebt jemand einen Film. Das gibt noch mehr kurze Sticheleien. Aber an sich soll es eher doch auch entspannt sein, darüber zu sprechen und vielleicht auch ein bisschen zu gucken, was für eine Geschichte hat man mit dem Film, was finde ich daran so geil und das den anderen zu vermitteln. Diesmal geht es ja nicht wirklich darum, Filme mit Punkten zu bewerten und zu sagen, irgendwie da muss man rein oder nicht, sondern mal so ein bisschen uns teilhaben zu lassen an der eigenen Historie, die man vielleicht mit einem dieser Filme hat. Und ich würde sagen, wir machen das einfach chronologisch und beginnen mit House of Games.
Achtung, Achtung! Wir bitten die Eltern des kleinen Malte, ihn sofort aus dem Haus der Spiele abzuholen, da er nun zum wiederholten Male unsere Verhaltensregeln gebrochen hat. Als er anfing, das Bällebad nach einem verlorenen Fabergé-Ei zu durchsuchen, haben wir uns noch nichts dabei gedacht. Als er jedoch der kleinen Susi ihr Apfelsaftpäckchen entriss und sie mit den Worten »Trickbetrug, Bitch!« vom Klettergerüst warf, wurde eine Grenze deutlich überschritten. Wir haben den kleinen Malte jetzt zur Beruhigung auf die stille Treppe gesetzt. Allerdings behauptet er nun, die Verbrechen wären von seinem bis dato unbekannten Zwillingsbruder Walter ausgeführt worden, auf dessen ausgefuchsten Korn wir alle reingefallen wären. Außerdem möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass die Altersgrenze vom Haus der Spiele bei 8 Jahren liegt und nicht 26. Dankeschön.
Ja, House of Games von David Mamet. David Mamet ist ein relativ bekannter, berühmter Theaterstück- und auch Drehbuchschreiber. Macht so viel so Gangsterfilme, Film-Noir-Zeug, so Heist-Filme, also so Raubzug-Filme, so das perfekte Verbrechen quasi. Und so Con-Man-Zeug. Con-Man sind ja Trickbetrüger, die dir ihr Vertrauen geben und du nimmst es an und dann auf einmal haben sie dein Geld in der Tasche. Ja, und David Mamet ist vor allem auch bekannt so wegen seinem Stil, so wegen seiner so Wortgewandtheit quasi. Also diese Dialoge, die er schreibt, sind oft so total poliert, so mega slick, obercool, Schnellfeuer-Style. Ich hatte schon auch von Hotte gehört in dem Chat, dass er das ein bisschen hölzern fand. Kann ich auch verstehen. Reden wir später noch drüber. Das bekannteste Theaterstück, behaupte ich mal, was er geschrieben hat, ist Glenn Ross. Ja, gibt's ja auch eine Filmversion von. Mit einer echt der coolsten Casts in dieser Filmversion, die, glaube ich, jemals zusammengestellt wurden. Also Alec Baldwin, Al Pacino, Kevin Spacey, Ed Harris und Jack Lemmon. Er hat auch einen Pulitzer-Preis gewonnen für das Theaterstück damals. Und Drehbücher hat er zum Beispiel Hannibal geschrieben von Ridley Scott. Das war ja damals der zweite in der Reihe nach Schweigen der Lämmer. Und eben auch House of Games und auch noch andere. Aber House of Games war dann auch sein Regiedebüt 1987. Und darüber reden wir jetzt und wir kommen zur Story. Es geht um Margaret Ford, das ist eine renommierte Psychiaterin. Sie hat vor kurzem auch einen Bestseller geschrieben und lebt das schöne Highlife, hat viel Geld. Aber irgendwas fehlt ihr. Sie ist unzufrieden, sie ist alleine und sie ist vor allem gelangweilt. Sie will was Neues. Sie will mal wieder so richtig Action im Leben. Und die soll sie auch bekommen, denn über so zwei Ecken gerät sie in so eine schmierige Hinterzimmer-Pokerrunde in der heruntergekommenen Spelunke House of Games und lässt sich dort mit einer Gruppe professioneller Trickbetrüger ein. Und deren Anführer ist Mike, der Margaret vor allem dadurch beeindruckt, dass er eben so ihre Gefühle so lesen kann wie so ein offenes Buch. Und ja, da ist ja natürlich dann wieder der frische Wind der Aufregung mit Kriminellen. mit denen umgibt sie sich. Das ist das, was Margaret so vermisst hat in ihrem Leben. Und deswegen überzeugt sie dann Mike davon, sie so ein bisschen reinzulassen in die Welt der Con-Man und ihr so ein bisschen die Tricks und Kniffe und Schwindeleien zu zeigen. Aber dann, als dann $80,000 der Mafia abhanden kommen, wird aus dem Spiel bitterer Ernst. Und deswegen frage ich euch, House of Games, Fames oder Lames?
Ja, auf jeden Fall besser als eine schmierige Pökerrunde. Ich muss sagen, dass, das ist halt, oder das hat irgendwer anders, glaube ich, schon bei uns im Cast-Chat geschrieben, das ist Malte der Film.
So, ja, so, bitte, Malte Springer
noch,
der Film. Ja.
Habt ihr noch einen Twist, noch einen gewieften Kommentar irgendwo in der Ecke? Habt ihr noch einen, der in der Ecke sitzt und irgendeinen blöden Pokerspruch bringt? Ich habe mir die nicht alle merken können, weil da waren auch viele dabei. Fand ich ganz unterhaltsam, fand ich ganz cool. Was mich gefreut hat, und das hatte ich mir auch so ein bisschen erhofft eigentlich durch diese Klassiker-Cast-Runde, dass man von einem einen Film zu sehen bekommt, den man einfach noch gar nicht auf dem Schirm hatte, der aber irgendwie trotzdem offensichtlich auch in Form von Malte oder auch so einfach eine Anhängerschaft hat, weil es offensichtlich für das, was er ist, ein cooler Film ist. So.
Und ich glaube schon nur Malte, aber...
Ja gut, nee, der hat zum Beispiel 96% auf Rotten Tomatoes und glaube ich auch Preise gewonnen. Also so, das ist jetzt nicht der krasseste Nischenfilm, nur halt eben von 87.
Ja. Ja. In Deutschland glaube ich nicht so eine große Nummer, weil Haus der Spiele heißt es dann auf Deutsch. Mhm. Und hast du denn mal, wie bist denn du an den Film rangekommen, Malte, würde mich mal interessieren. Ohne dich jetzt unterbrechen zu wollen, Max, falls
alles gut.
Jetzt gerade machen wird.
Das Ding ist, dass ich... Irgendwann ist mir klar geworden, ich mag Twists. Ja. Und dann habe ich wirklich angefangen, so Best-Twist-Movies zu googeln und dann so Top-20-Listen von oben bis unten hintereinander runter zu gucken. Und bei House of Games ist da halt selbst aus den Top 20, basierend auf irgendeinem IMDb-User, ist bei mir immer hängen geblieben, weil ihr sagt es schon, es ist wirklich Malte Springer, der Film. Er hat einfach diese ganzen Elemente, die mich einfach ansprechen. Also diese Film-Noir-Machart mit diesen verruchten Kneipen und so düsteren Gestalten. Es ist quasi permanent Nacht und regnet. Ja, und irgendwer spielt Saxophon, mega geil. Dann halt dieses Genre der Con-Man-Filme habe ich auch immer schon geliebt. Auch damals, als ich da halt noch nicht so drin war in dem Genre, fand ich auch Ocean's 11 schon geiler als andere Blockbuster. Ja. Und auch so Heist-Filme, so Inside Man mit Clive Owen oder so, immer geil.
Oh, richtig nice.
Und natürlich Twists, habe ich schon angesprochen, liebe ich. Dann kommt da natürlich auch noch Poker und generell so Glücksspiel darin vor. Und dann auch diese scharfen Dialoge. Ich stehe halt auch auf so Wortgewandtheit. Also das kann natürlich jeder sich seine eigene Meinung drüber bilden. Aber ich mag das auch, wenn ich einfach merke, Sachen sind irgendwie clever geschrieben, geil geschrieben, so, und keine Ahnung, und einfach ist es diese ganze Thematik, und da muss ich auch nochmal echt so loswerden, das habe ich auch vorhin schon angekündigt, es gibt das nicht mehr in gut, seit der Jahrtausendwende oder so, wann hat er wirklich jetzt nur noch halt im Nachhinein, sind die halt nur noch mittelmäßig diese Oceans-Filme, das ist irgendwie The Italian Job und dann hast du hier diesen Focus mit Will Smith und was auch immer und diese Filme sind eigentlich alle Bullshit, also ich hasse die nicht, aber sie nerven mich.
Ja. Also, ich würde dir zustimmen, dass dieses Genre spätestens mit der Olsen-Bande eigentlich gestorben ist. Ja, das stimmt,
ja. Wie heißt denn dieser, ist auch Now You See Me ist so einer, ja. Habe ich irgendwann einen gesehen, mit, wo sie so auch so Blackjack versuchen abzuziehen mit
Spacey. Das Ding ist, was mich nervt, da wird es halt glorifiziert, der Trickbetrüger. Da werden schnelle Karren gefahren, die Frauen sind alle super heißes Eye-Candy, es ist irgendwie alles in Las Vegas, so, weißt du? Und das Ding ist halt, und es muss natürlich um den 3000 Milliarden Dollar super heist gehen und es muss noch eine Verfolgungsjagd geben. So, ganz Leute, mal ganz ehrlich, Trickbetrüger sind halt Verbrecher und die sind halt nicht reich und gut aussehen, sondern eben halt irgendwelche schmierigen Typen in Bars, die dir halt irgendwie ein Zwanni zocken, wenn du einmal kurz nicht hinguckst.
Aber ich weiß genau, auf jeden Fall, was du meinst. Ich weiß noch, als wir diesen Film geguckt haben, The Loft hieß der, ne? Ja. Wo es um diese Typen geht, die dieses Apartment haben, wo dann eine Frau umgebracht wird. Und da irgendwann habe ich ja so, als auch schon Cast mit Malte gemacht, ein paar Filme mit ihm geguckt und irgendwann gemerkt, ah, das findet er richtig geil. Und da habe ich genau bei The Loft habe ich es verstanden. Und da gibt es so eine Szene, wo am Ende alle, die Dreck am Stecken haben, zusammen durch so ein Gerichtsgebäude laufen und sich so Blicke zuwerfen. Weißt du, einer geht so oben so die Treppe runter, einer kommt unten durch die Tür und alle checken sich so gegenseitig, so wissen alle, was der Plan ist. Ja, auch bei Ocean's 11 so ein Ding. Und da meintest du noch, das war, glaube ich, auch im gleichen Urlaub, wo wir John Wick 1 geguckt haben. Und du meinst, oh, ich finde das so geil, wenn sich dann so die Tore öffnen, dann ist da so eine Untergrundgesellschaft und so, was ja auch ein bisschen in dem Film, ist geil, dass wir so doll drauf teasen, aber den Max ausgewählt hat, auch drin vorkommt, dass jemand wo reinkommt, was das ganz anderes ist und dann gibt es so einen Untergrund geheimen Raum da. Und das finde ich aber auch super geil. Also ich weiß auch nicht, dieses so, es gibt noch eine Geheimgesellschaft irgendwo, auch bei Men in Black oder sowas, ne? Oder es gibt so Leute, die wissen irgendwie mehr als du selbst und sind etwas am Planen dran und du darfst irgendwie so mit dabei sein. Das kriegt ja dieser Film gut und das ist eh ganz geil an diesem ganzen Con-Man-Ding irgendwie so, ne? Aber du sagtest, es wird hier noch ein bisschen weiter auf die Spitze getrieben. Horst, du, lass mal so, du fandest es nicht so geil oder nicht so interessant?
Ach, weiß ich gar nicht. Ich fand es auf jeden Fall ein okayer Film. So, also ich hatte keine schlechte Zeit, den zu gucken. Ich glaube, der ist einfach so ein bisschen dahingehend schlecht gealtert, dass man halt mittlerweile 5000 solcher Filme kennt. Mhm. Und es dann, ich fand es hier dann doch relativ offensichtlich, worauf es hinausläuft. Einfach vom Anfang an. Ja. Und das war ein bisschen schade, glaube ich. Aber das ist jetzt nicht unbedingt ein Kritikpunkt, weil ich glaube, wenn ich den 1987, zwei Jahre bevor ich geboren bin, geguckt hätte, dann hätte es mich noch überrascht, glaube ich.
Was mir gut gefallen hat, ist, dass der Film zügig losgeht und wir schnell auch in diese von Malte beschriebene Szenerie dann auch reinkommen, ne? Dass wir in der Bar sind, in der Runde und dann wird so eine Szene auch ewig lang ausgespielt, so, und auch mit in aller Ruhe. Und das hat mir mega gut gefallen und das mag ich an Filmen, das ist auch was ich auch schon irgendwie öfters mal kritisiert habe, dass man sich da nicht genug Zeit lässt. Vielleicht merkt man da auch die Theaterfeder des Autors, ne? Also dann natürlich auch, wenn irgendwie sie ist ja die Hauptdarstellerin, aber quasi der Mann neben ihr, der schwadroniert dann ja auch durch die Gegend und erzählt permanent ungefragt irgendwie, also eben wie ein Theaterdarsteller auf der Bühne dann, weiß ich nicht, da so rumrennt und Monolog hält, erzählt ja permanent ungefragt, permanent, wie irgendwelche Tricks
ein
funktionieren.
Ein Mansplainer vom Feinsten.
Ohne Scheiß,
keiner gefragt, also das machen wir so und das hier und das warst du keine Ahnung von, aber ich nehme dich mal mit, warum auch immer.
Das hat mir schon Spaß gemacht. Ich glaube, der Film selber und worauf es hinausläuft, und dass sie dann irgendwann dass dann irgendwann um dieses verlorene Geld geht, fand ich selber gar nicht dann mehr so spannend. Für mich ist dann das eher so spannungsmäßig ein bisschen abgeflacht. Trotzdem war vieles drin, was mir irgendwie gut gefallen hat. So.
Ich hatte auch Spaß und ich fand auch vieles gut, aber mir hat teilweise echt wirklich einfach die Chemie zwischen den Schauspielern gefehlt. So ein bisschen. Also gerade so in dieser zentralen Story mit ihr und diesem Mike, wo ja dann auch noch irgendwie so ein bisschen Love Interest ist, und das habe ich halt echt nicht so gekauft irgendwie. Und ich fand vor allem, ich meine, der ist ja eh nicht so starbesetzt, auch nicht für seine Zeit, der Film, was eigentlich ja ganz schön ist, weil so die ganzen Hauptleute ihre Sache schon gut machen, aber ich fand teilweise wirklich einige der Nebendarsteller schon so richtig der Schuss in den Ofen einfach. Also ich weiß nicht, dieser eine Typ. Also es gibt ja so ganz am Anfang diesen einen Spielsüchtigen, der halt zu ihr in die Praxis kommt, der dann irgendwie da eine Knarre zieht Und das ist einfach der schlechteste Schauspieler, den ich je gesehen habe. Ganz ehrlich. Also das, und das hat mich so ein bisschen abgeturnt.
Da kann ich dir diesen neuen Brad Pitt-Film auf Netflix auf jeden Fall empfehlen, weil ich dich für sowas interessiert. ich fand vieles, was ihr angesprochen habt, auch cool. Und auch aber Probleme, die ihr habt, hatte ich auch. Aber denke so ein bisschen, dass der Film sich da auch rauswinden kann, wenn er wollen würde. Also erstmal finde ich total das Setup richtig geil. Denn ich finde geil, dass sie Psychotherapeutin ist und dass sie dieses Buch geschrieben hat über Obsession und über Zwänge, die man haben kann. Und lustigerweise habe ich aber tatsächlich gelesen. Es gibt übrigens richtige Essays, die sich damit auseinandersetzen, auch sogar auf JSTOR und irgendwelchen wissenschaftlichen Plattformen, wie die Psychoanalyse in House of Games drin ist und sowas. Mhm. Ich hatte leider nicht die Zeit, die alle zu lesen, sonst hätte ich die natürlich alle gelesen. Aber da geht es auch darum, dass sie ja Ford heißt und ihr Buch Driven, also dass sie so, weiß ich nicht, irgendwie so eingefahren ist, vielleicht auf ihren Weg. Aber was ich cool fand, um das zu sagen, ist, dass sie als eine weibliche Hauptcharakterin in einem Film eine sehr überlegene und kühle Rolle hat. Und da kann man entweder natürlich sagen, sie kann nicht richtig schauspielern, oder man sagt, die Rolle ist wirklich so angelegt. Und mir hat das gut gefallen. Also, dass sie in dieses House of Games da erstmal reinsteppt und die Ansagen macht, so, ey, hier ist dieser Billy, ich will die Kohle zurückhaben. Und dann wird sie eben reingezogen in dieses Spiel. Und ich finde erstmal das Setting geil. Und ich finde auch schön, dass der Film ein bisschen... Also könnte man ihm auf jeden Fall unterstellen, wenn man wohlwollend ist, dass der Film damit spielt, mit dieser Frage, die man selber hat, das ist doch total offensichtlich. Also wenn man denkt, du kannst doch nicht eine Frau mit an den Pokertisch stellen, dann sagen, ich gehe mal kurz pissen, dann soll die gucken, ob er da sein, ein Tell macht und dann ziehen wir die Kohle ab. Das ist doch völlig bescheuert. Also wer würde das denn mit sich machen? Also dann merkt man, okay, es war nur ein Con. Ne?
Genau.
Und so baut der Film ja auch einen seiner finalen Twists damit auf, dass du irgendwann das schon gegen den Wind riechst. Also irgendwann ab einer bestimmten Stelle sagst, okay, jetzt weiß ich aber genau, was hier Sache ist. Und ich glaube, der Film weiß das auch, dass du das checkst und will dann damit spielen, ne?
Genau, da kann ich mich auch jetzt einklicken, weil das sind lustigerweise die zwei Kritikpunkte, die ich am öftesten höre, sind A, die Schauspieler sind ein bisschen hölzern und B, halt den finalen Twist sieht man ja nun wirklich kommen. Und zu dem Twist muss ich sagen, es stimmt. Also manche sehen ihn sicherlich recht früh, bei manchen fällt der Groschen vielleicht erst ein bisschen später. Ich glaube, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich ihn wirklich dann erst an dem Zeitpunkt gemerkt, als es dann wirklich jeder Idiot gecheckt hat quasi und nicht schon früher. Ich glaube, wichtig ist für mich dabei, dass der Film aber diesen Twist auch nicht als das absolute Highlight und irgendwie als den Existenzgrund dieses Films verkauft. Bei Lucky Number 11 zum Beispiel ist es so, der komplette Film läuft auf einen finalen Twist zu. Und dieser finale Twist muss dich dann aus den Socken hauen, sonst ist der Film im Arsch. Aber hier ist es nicht so. Denn es kommt ja noch eine halbe Stunde danach und einfach diesen Weg der Realisierung so, fuck, ich werde hier gerade verarscht, vielleicht war das ein Twist, diesen dann mitzugehen, das ist vielleicht, das sage ich, das ist vielleicht nicht der spannendste Teil des Films, aber man weiß ja trotzdem, da kommt dann noch was. Es muss ja noch ein Ende kommen. Und ich finde, das Ende macht dann auch diese Phase wieder so ein bisschen wett. Ich finde das Ende richtig geil, weil das einerseits die logische Konsequenz ist aus dem, was ich bis jetzt gesehen habe, aber andererseits auch ziemlich mutig, finde ich, das so beenden zu lassen. Irgendwie, und es soll ja auch schon so sein, dass man am Ende des Films dann irgendwie denkt, dass man sich dann so fragt, ist das jetzt wirklich passiert oder war das alles immer noch nur ein Spiel oder nicht? Und diese Ebene hat bei mir auf jeden Fall total funktioniert. Als der Film dann vorbei war, dachte ich mir so, aber ist er jetzt wirklich vorbei? Oder kommt noch was? Oder war es das?
Ach so. Einfach nochmal den gleichen gehen, ne?
Muss ich den Fernseher ausschalten, habe ich mich gefragt. Quatsch. Aber ich finde, dass das eigentlich ganz gut ist. Und ich stimme der Christian zu, dass der Film das weiß, dass das relativ offensichtlich dann auf eine Art und Weise ist und dass das vielleicht auch nicht unbedingt der große Punkt ist.
Das Problem, was ich hatte, ist, ja gut, das kann ich jetzt hier wirklich, also wirklich kaum erzählen, ohne zu spoilern. Deswegen erzähle ich es nicht, aber ich sage nur so viel. Es gibt eine Stelle in dem Film, wo ich dachte, okay, krass, richtig geil. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Und dann wurde so ungefähr der lameste Weg, den ich mir vorstellen konnte, da rausgewählt. Und das war, ja, wie gesagt, mehr kann ich hier nicht sagen, ohne zu spoilern. Da reden wir nachher drüber, wenn niemand mehr zuhört.
Geil, dann reden wir über die guten Filme, die wir eigentlich geguckt haben.
Ja,
eben.
ja, zu den...
Mir hat es ganz gut gefallen, auch das, aber trotzdem mit diesem, weil du ja auch gesagt hast, diese Con-Man, das sind einfach so schmierige Typen. Ja. Eigentlich keine großen keine großen Geister oder irgendwie so, das sind ja die, wirklich, die, wenn man die anguckt, ist der größte Rollenspielertreff ja eigentlich, ne? Also die könnten ihre Karten
eigentlich auch
gegen einen Charakterbogen austauschen und dann wäre es ein super D&D-Abend und du würdest den auch abkaufen mit dem gleichen Cast einfach so und gut, minus Anzüge vielleicht, aber deswegen finde ich, hat mir das Ende schon auch ganz gut gefallen, weil da auch der Conman so ein bisschen, dem auch so seine Grenzen aufgezeigt werden auch so, weil er ist ja eigentlich so dieser slicke Typ auch, der auf jede Frage eine Antwort hat, genau, der immer meint, ja, ich bin hier so der freie Typ und ja, ich habe alles ausgecheckt und wie das alles funktioniert und ich bin so geil und am Ende ist halt so, ja, ja, oder?
So, und das, ich finde auch, dass der kommt Film, die Brechstange. Der ist ja sehr, was mir gut gefällt an House of Games ist, dass er sehr einfach gestrickt ist am Anfang, also man checkt eigentlich immer später, klar, wenn der Twist dann, irgendwann muss der Twist kommen, damit man versteht, was gerade passiert ist, aber man versteht eigentlich immer, was passiert und es wird relativ langsam erzählt. Vielleicht auch so, dass es ein bisschen langweilig werden kann gegen Ende. Was ich aber geil finde, ist, dass der Film so viele verschiedene Schichten hat, würde ich mal sagen. Denn einmal ist da noch diese ganze Sache von Psychoanalyse versus dieses Straßen-Con-Man-Ding. Erstmal Con ist ja eigentlich so ein Confidence-Game, also du, wie Malte, würdest du das formulieren? Was ist das genau?
Naja, also du gibst dem Gegenüber dein Selbstvertrauen quasi, sodass er dir dann seins dein zurückgibt. Dein Vertrauen, genau, sorry. Sodass er dir dann seins zurückgibt. Also du fängst an, eine Vertrauensbeziehung zu einem Gegenüber aufzubauen, die vielleicht so weit geht, dass er dir dann irgendwann auch so weit vertraut, dass er dir Geld gibt. Mhm. Es geht immer um Geld bei diesen Con-Spielen.
Der interessante Kniff, und da muss ich auch mal sagen, dass da dieser Film wirklich brilliert, ist ja diese Erklärung, dass es eben nicht so funktioniert, dass du jemandem Geld zockst, sondern dass du jemanden so weit bringst, dass er dir freiwillig sein Geld gibt.
Genau so ist es.
So. Ja. Und ich finde, da ist dieser Film wahnsinnig gut drin, das aufzuzeigen und aufzustellen, auf jeden Fall. So.
Genau, und das ist jetzt auch die Frage, also man kann ja, mich hat es ein bisschen auch an einen Film, den du ja auch sehr magst, wie wir alle, glaube ich, auch sehr mögen und wir auf jeden Fall auch irgendwann nochmal drüber sprechen werden, The Prestige erinnert, denn da gibt's ja am Anfang Sir Michael Caine, der dann nochmal sagt irgendwie, every magic trick consists of three parts, the pledge, the turn and the prestige, und er erklärt so, wie ein Zaubertrick funktioniert. Und dann kann man sich ja fragen, ist der Film vielleicht auch so aufgebaut? Und das gibt es auch bei diesen Confidence Games, ne, wie man so einen Con aufbaut. Man könnte auch sogar sagen, dass vielleicht der Film auch so eine Art Con ist, so ein großes Confidence Game, nur dass das Outcome, was am Ende rauskommt, vielleicht nicht das ist, was die Con-Men wollten, aber was vielleicht die logische Konsequenz daraus ist, nämlich, dass jemand seine Skrupel verliert am Ende. Und man kann da tatsächlich, auf Wikipedia gibt es eben diese Erklärung, dass es erst so die Foundation gibt, da muss man quasi das Con aufbauen, dann den Approach, da nähert man sich dem Opfer, dann den Build-Up, wo man sich so ein bisschen erklärt, dann Payoff, wo schon das Opfer was zurückkriegt, also man kriegt zum Beispiel auf einmal $2,000 oder sowas, ne, ist ja wie auch bei diesem nigerianischen Letter-Scam, wo jemand einem schreibt, man hat
das Geld. Der beste Con.
Dann The Hooray, das ist irgendwie, wo du eine schnelle Entscheidung auf einmal treffen musst, ne, und dann das Geld abgezockt wird. Und dann gibt's noch The In and In, das ist, wenn du merkst, dass jemand anders auch noch mit in geht in den Con, also jemand, den du aber auch angeheuert hast, um das zu machen. Also das ist ein bisschen in dem Film drin. Es ist halt die Frage, wer ist am Ende der Con-Man? Und du hast eben diese Frage, warum sind eigentlich, also sie ist ja Psychoanalytikerin, hat ein Buch geschrieben, ist total berühmt und ist deswegen auch so ein bisschen kühl, weil sie denkt, sie würde Menschen verstehen. Aber eigentlich hat sie ihre eigene Obsession gar nicht so richtig analysiert. Die checkt aber sofort der Con-Man. Und auch diese Ebene finde ich auch ganz interessant so im Film.
Genau, da muss ich auch nochmal zu dieser Rahmenhandlung oder zu dieser Thematik, dieser Psychologie, Psychoanalyse. Ich glaube, ich hab mir da jetzt tatsächlich noch nie mal was zu angelesen, obwohl es einer meiner Lieblingsfilme ist. Ich glaube, man kann da sehr viel reininterpretieren.
Das ist ein geiler Satz einfach.
Ja, tut mir leid, muss ich mal so raus sein. Ich traue dem Film auch auf jeden Fall zu, dass da hinter allem tieferer Sinn steckt. Aber was ich vor allem daran gut finde, an der Psychoanalyse-Ebene, ist, dass diese Szenen auch einfach Margaret als Mensch einfach so gut charakterisieren. Also, dass sie halt methodisch ist, dass sie rational ist und eben auch die Tatsache, dass sie halt eine verdammt gute Psychologin ist, gibt dann eben auch Mike im Umkehrschluss halt auch noch viel mehr Kredibilität, der sie ja eben auf dieser selben eben psychoanalytischen Ebene dann eben teilweise manipulieren kann oder sie halt zumindest lesen kann wie ein offenes Buch quasi und sie dadurch dann halt auch beeinflussen kann und alleine, also das gibt den Charakteren einfach sehr viel Stärke und auch so einfach einen schönen Rahmen einfach oder einfach eine schöne Charakterisierung, weil ihr habt es auch schon gesagt, man ist sehr schnell drin in der Story, man hat aber trotzdem das Gefühl, finde ich, dass man die Leute richtig versteht und richtig kennt und richtig weiß, wozu sie fähig sind. Und das finde ich halt auch sehr gut an diesem Film. Ja. Denn, und da kommen wir auch zum anderen Kritikpunkt, eben, dass die Schauspieler einen jetzt vielleicht nicht aus den Socken hauen. Der Film muss nicht unbedingt, finde ich, über halt so Charisma seiner Darsteller kommen, finde ich, oder über eine Performance. Viele Filme kommen über Performance, finde ich, und die mag ich auch sehr gerne. Aber der tut es nicht. Er kommt wirklich, finde ich, über diese richtig gute Charakterisierung und dann eben auch über diese Trademark super scharfen, richtig geilen, viel zu abgeklärten Dialoge, die halt wirklich so theatralisch sind, die würden im echten Leben nicht passieren, da muss man drauf stehen. Ich tue es halt.
Ja, ja, aber da, also was du, da würde ich dir zu 100% zustimmen, aber ich finde halt, also oder ich kriege es halt nicht hin, so einen Film dann so zu gucken, sondern ich sitze halt schon da und denke mir, okay, aber wenn du jetzt diese Story hast und zusätzlich noch Schauspieler, die einfach ausrasten, dann wie viel geiler wäre es dann? So, keine Ahnung.
Ich mag halt so ein bisschen auch ein fairer Punkt. Dieses Zurückhaltende, was es auch bei Alien gab, als wir den mal besprochen haben, finde ich so. Ich weiß auch, das wird heute irgendwie nicht mehr so gemacht, außer wenn bei Twilight und Kristen Stewart, aber normalerweise so müssen die Leute immer so ein bisschen aus sich rausgehen. Eine Sache, die ich noch habe, ist, was ich cool finde an dem Film, ist, dass er ja so verschiedene Cons hat, die so verschiedene Täuschungstricks, die da gemacht werden. Und der erste ist ja, dass sie eingeweiht wird in dieses Pokerspiel und da quasi Komplizin sein soll und genau weiß, was passiert. Dann leckt sie Blut und dann wird sie, also sie wird von so jemandem, der einmal mitmachen soll, zu so einer richtigen Schülerin auf einmal. Ne? Also ihr soll richtig erklärt werden, wie die Cons funktionieren. Dann sind sie da ja bei dieser Western Union oder sowas, ne? Oder erklären diesen, ich gebe dir 20, ist nicht mit einem Sandwich auch was? Ich geb dir irgendwie $20 hier für in diese Box und so. Und
für eine Geldsendung, ja.
Genau, und da, und also diese Sachen, da wird noch so erklärt, okay, schau dir das mal an und da gleich erklären wir dir dann, was der Trick ist. Ne? Und da ist sie dann so Schülerin. Und dann gibt es ja diesen nächsten Con, wo sie, in den sie auf einmal so reingerät. Und ich finde das als Zuschauer irgendwie so geil, dass du auch mit ihr mitgehst und dich gerade bei diesem großen, den ich ja The Great Con vielleicht nennen würde, der in der Mitte des Films ist, dass du selber so dann ja schon gelernt hast, du weißt, es geht hier um so Abzockspiele und dass du selber dann sitzt und überlegst, wie funktioniert das jetzt? Okay, die haben den Koffer, das sind alles Schauspieler, den Typ habe ich noch nie gesehen, also muss der das Opfer sein und dass der Film dich so genauso wie sie so mitnimmt und dann aber am Ende sie ja dann diejenige ist, die versucht auch wieder so einen Con zu machen.
Also aber da muss ich ganz ehrlich sagen,
das finde ich irgendwie ganz cool.
Dass in, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass ich super schlau bin, aber in dem Moment, wo er ihr sagt, na gut, dann komm hier mit, war für mich halt das erste Mal, wo ich dachte, okay, das ist halt Bullshit. Was jetzt, alles, was jetzt passiert, ist Bullshit.
Ja gut, dann hast du es sehr früh gecheckt, okay.
Was aber, glaube ich, also was ich wirklich darauf zurückführen würde, dass man halt mittlerweile 1000 solcher Filme gesehen hat. Also da wollte ich dem Film gar keinen Vorwurf machen.
Was ich mir an der Stelle auch dachte, war, okay, das kann jetzt der Punkt sein, an dem er quasi mit seinem Con scheitert. Wenn man zu dem Zeitpunkt denkt man ja noch, dass
ich dachte mir
halt
einfach, okay, das würde
ist.
Er nicht machen, wenn er.
Ja, genau. Oder es wäre halt dumm vom Drehbuchschreiber gewesen, sozusagen, dass man den.
Naja, aber ich finde eigentlich, dass das sehr organisch so aus dem Drehbuch kommt, weil sie ja eh schon im Geheimen in diesem Hotel dann zu zweit waren, um eben mal ein bisschen rumzuschäkern.
Ja, aber er wird als Ultra-Profi stilisiert. Ja. Und wenn er wirklich ein Ultra-Profi ist, dann macht er das nicht. Ja, dann geht er nicht in so irgendein mehrere Leute-Con rein und nimmt sie einfach mit.
Also, ja gut, also dann muss ich dir auf jeden Fall dafür applaudieren, weil das ist wirklich dann, also das ist krass, dass dir das schon so als unlogisch aufgefallen ist, war bei mir auf jeden Fall nicht so.
Ich sag auch, also als es ist mir nur als unlogisch aufgefallen, mehr noch nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da den ganzen Film verstanden habe, aha, jetzt wird das passieren, bla bla bla, das auf keinen Fall.
Da fällt
aber
mir
es
noch
war
ein
so ein Moment, wo ich einen Schritt zurück gemacht habe und gedacht habe, okay, hä, Moment mal, das macht eigentlich keinen Sinn.
Da fällt mir noch, aber das ist natürlich auch so ein Punkt, den der Film hat, den zum Beispiel auch The Dark Knight hat oder Saw 2, weiß ich noch, da habe ich mir gedacht, ist, wo man auch denkt, am Ende, ja genau, das habt ihr alles so geplant. Aber das ist halt aber so ein Punkt, den ich immer bei solchen Filmen dann auch mal kaufe, so auch bei The Dark Knight, ja, da hat der Joker noch da 5 Leute gefesselt und dann mit Batman genau zu der Zeit dann über die Brücke fährt. Nee, und
kann
so.
Ich kann das total verzeihen, auf jeden Fall, darum
geht
es überhaupt nicht.
Ich schon irgendwie auch, ist halt bei dem Film so ein bisschen, okay, da ist jetzt schon sehr viel genau perfekt so gut gegangen. So schlau wirkten die dann eigentlich auf mich nicht, um diesen Megacon zu planen.
Ja. Und das ist auch der Kritikpunkt, den ich an meinem eigenen Lieblingsfilm in Anführungszeichen jetzt dann hätte. Da dass der Film halt extrem selbstsicher ist in dem, was er zeigt und halt auch manchmal zu viel.
Er gibt dir dein Selbstvertrauen und du zahlst die Kinokarte, du.
Nein, also dass halt jeder immer genau weiß, was er sagen muss, um gerade irgendwie seinen Standpunkt rüberzubringen und um auch cool zu wirken, dass alles immer reibungslos klappt. Und gerade so in diesem Teil, den du vorhin auch schon beschrieben hast, Christian, wo sie dann zur Schülerin wird, also wo sie dann wirklich mit dieser Gruppe Betrüger abhängt und sich dann deren Partytricks quasi erklären lässt, da dachte ich mir auch schon so manchmal so, okay Leute, aber so clever ist das jetzt auch nicht, wie ihr den 29 Dollar aus dem Umschlag klaut mit eurem Mund. Also, so toll seid ihr jetzt auch nicht. So, da hätte ich mir schon was Besseres gewünscht. Ja. Also das wäre definitiv mein Hauptkritikpunkt, dass man eben diese ultra Abgeklärtheit, diese Selbstsicherheit manchmal also überreizt wird, definitiv.
Ja. Aber das ist ja auch oft das Schöne an so Zaubertricks oder an dem Magier mit der Maske. Es war dann oft relativ leicht. Es waren Zwillinge oder so. Es gab den Teleportationstrick gar nicht. Oder gab es ihn doch mit Nikola Tesla? Wer weiß. haben wir noch was zu sagen zu diesem Film?
Ich glaube, wir müssen noch eine kurze Runde machen. Ist es erlaubt, dass Malte diesen Film als Lieblingsfilm hat?
Ich denke schon. Ich denke, es bildet eine gute Basis für so ein Interesse an so Con-Man-Zeug. Auch natürlich diese ganze Poker-Scheiße. Das Geile ist ja bei mir, dass ich wirklich die Regeln von Poker nicht kenne. Und es hat die auch nie in keinem Film, wo das jemals vorher natürlich erklärt werden für den Zuschauer, einfach unterstellt, dass jeder exakt weiß, wie das funktioniert. Für mich ist es dann immer so, ah, okay. Ja, ja, genau, alles klar. Aber das finde ich, gerade bei Malte ist es erlaubt, ja.
Was hast du, Max?
Ja, wenn man Filme mit so mag, würde ich Malte lieber Too Fast, Too Furious empfehlen eigentlich. Also ich habe der um Längen bessere Film. Paul Walker owned seine Performance und alle anderen. Nein, ja klar. Sicher.
Ich finde es auch in Ordnung. Ich finde es nicht gut, aber ich toleriere es.
Alles klar. Das was ist Toleranz, ja. Nicht nur tolerierst, sondern sehr, sehr gut findest. Das ist der nächste Film und es ist Die vier Federn.
Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, Sie. Arbeiten Sie hier in diesem Vogelpark?
Ja, sicherlich. Denken Sie, ja. Ich habe zum Spaß, ne?
Ja, nö. Ich wollte mich beschweren.
Okay.
Ich.
Worüber?
Ich. Nur mal vorweg. Ich bin hier Dauerkartenbesitzer. Ohne ja, mich könnten Sie den Laden hier glatt zumachen.
Ja, das bezweifle
ich. Ich komme seit 20 Jahren hier hin.
Hin, das ist nicht langweilig.
Soeben hat ein Federviech, ich meine, es war eine gemeine Krähe, mich als ein Feigling bezeichnet. Und ich lass mich hier auch nicht so diffamieren.
Wie hat sie denn als Feigling
jetzt hören Sie mir mal zu, junger Mann.
Das versuche ich
Sie
ja.
Denken nicht, dass...
Was?
Bitte?
Wie?
Hat mir eine weiße Feder hingelegt.
Das ist...
Und dann ist er einfach weggeflogen. Wer ist hier wohl der Feigling?
Eine weiße Feder im 18. Jahrhundert
möchte
in
man
England.
Doch meinen. Ich möchte...
In Deutschland bedeutet das nichts.
Ich möchte von Ihnen, dass Sie sich im Namen Ihrer Vögel bei mir entschuldigen.
Das werde ich mit Sicherheit nicht tun.
Also sowas. Das ist...
Sie können jetzt bitte gehen.
Unverschämt. Da könnte ich mich aufregen.
Ja, dann also, legen Sie sich zu Hause auf.
Was fällt Ihnen ein?
Also, jetzt hören Sie mir mal zu. Sie sind hier im Vogelpark Walzerode
ja,
und da gelten
ich.
Meine Regeln. Und Sie haben mal überhaupt nichts zu melden.
Jetzt fängt das Viech auch noch an zu lachen, oder was?
Ja, was würden Sie denn machen?
Ha, ha. Also, ja. Ich bin hier die längste Zeit Dauerkartenbesitzer gewesen, ja, das sage ich Ihnen aber. Und wie heißen Sie? Ihren Namen, den notiere ich mir auch gleich.
Ja.
Dann können Sie bei Ihrem Vorgesetzten mal anfragen, ob das so in Ordnung ist, wie Sie hier mit Ihren Gästen umspringen.
Also, erstens bin ich hier der Vorgesetzte und zweitens können Sie sich einen Scheiß notieren. Schreiben Sie auf, Scheißdreck. Feigling, Mann, das ist mein Name. Ich hatte,
das ist nicht Ihr Name.
Vogelpark Feigling, Mann.
Das ist Tschüss. Überhaupt nicht, das ist nicht Ihr Name und ich weiß... Also sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Das ist also wirklich...
Die vier Fader ist ein Biopic über das Leben des jungen Skrillex, der mit einem winzigen Behringer Mischpult Riesenhits produziert.
Ich habe falschen Film geguckt, glaube ich.
Es gibt ja mehrere. Tatsächlich ist Die vier Federn ein Abenteuer-Liebes-Kriegsdrama von Shekhar Shapur aus dem Jahre 2002, basierend auf dem gleichnamigen Roman von A. Mason. Heath Ledger spielt Harry Faversham, Leutnant eines fiktiven Regiments der British Army im viktorianischen Zeitalter, so ungefähr um so 1883, 85 rum, keine Ahnung. Es ist Heath Ledger, er sieht gut aus, ist ein guter Soldat, sein Vater ist General, er hat sich gerade mit der schicken Ethne von Kate Hudson gespielt verlobt, sieht also alles soweit ganz rosig aus für ihn. Eines Tages aber schneit ein Oberst der Armee herein und in die Kaserne und teilt mit, dass sein Regiment ausgewählt wurde, um in den Sudan zu ziehen, um dort mitzuhelfen, den sogenannten Mahdi-Aufstand niederzuschlagen.
Quasi. Eine kleine Made, die dann aufsteigt.
Eine kleine Made in China ist das Stichwort. Während seine ganzen Kumpels sich auf die Ehre freuen, endlich mal in den Krieg zu ziehen, findet Harry die Vorstellung gar nicht mal so geil und entschließt sich also, das Militär zu verlassen. Seine Verlobte Ethne findet das Ganze erst noch ganz cute, aber er offenbart ihr dann, dass er das nicht wegen ihr gemacht hat, um bei ihr zu bleiben, sondern weil er halt einfach keinen Bock auf Krieg hat. Und dann nimmt das Schicksal seinen Lauf. Also seine Freunde sind enttäuscht, von der Armee natürlich, Ethne ist enttäuscht, Vadern macht es ganz klassisch auf die Ich-habe-keinen-Sohn-Art. Und zu allem Überfluss wird Harry noch ein Paket zugesandt von seinen Freunden mit 4 weißen Federn drin, zu der Zeit das Symbol des Feiglings. Das will Harry natürlich dann doch auch nicht auf sich sitzen lassen und entschließt sich dazu, auf eigene Faust in den Sudan zu reisen und dort zu versuchen, seinen Freunden irgendwie behilflich zu sein und seine Ehre wieder zu erlangen. Kann das gut gehen, ist natürlich die Frage. Die 4 Federn. Kein Film, um aus den Federn zu kommen, oder federführend, wenn es um gutes Kino geht.
Fang immer an, ich hab den ganz oft geguckt schon. Ey,
ganz ehrlich, muss ich erstmal so vorneweg sagen, so Anfang 2000er, da waren echt diese Abenteuerfilme das, was so die Superheldenfilme jetzt sind, oder? Ich glaube, das war echt diese Zeit dieser epischen Schlachtenfilme. Was ich mich so jetzt spontan so dran erinnert habe, sind auf jeden Fall so Königreich der Himmel, dann diese Alexander mit Colin Farrell, Troja mit Brad Pitt, das ist, glaube ich, alles so 2002 bis 2004. Und ich glaube, auch das ist sowas, was es nicht mehr so richtig in gut gibt heutzutage, wenn man sich so irgendwie The Great Wall oder so anguckt oder King Arthur oder so. Nicht zu sagen, also damit will ich nicht sagen, dass ich jetzt denke, Federn wäre damals das Meisterwerk gewesen. Was ich mit der Frage an dich, Hotte, würde ich ganz gerne mal einsteigen. So, warum ist es einer deiner Lieblingsfilme? Es gibt ja bei Lieblingsfilmen, das haben wir ja vorhin auch schon gesagt, so mehrere Kriterien. Es muss ja nicht heißen, dass der besonders gut ist. Aber hast du da eine besondere Erinnerung zu oder den mal geguckt zu haben? Oder irgendwie hast du den mit besonderen Leuten geguckt, die dir irgendwie am Herz liegen? Oder auch anders gefragt, als du den jetzt diese Woche nochmal geguckt hast, hat der so seinen kompletten Reiz noch, den er vor, weiß ich nicht, 15 Jahren hatte?
Lass mich die Fragen verkehrt herum beantworten.
Ja.
Nein. Mhm. Nein. der hat seinen Reiz auf jeden Fall überhaupt nicht mehr so, wie er ihn hatte. Aber ich finde trotzdem, es ist ein runder Film immer noch, nach wie vor. Und ich habe den auch, also die Erinnerung daran ist eher so, das ist eigentlich so ein bisschen der erste Film, an den ich mich erinnere, dass ich ihn im Kino gesehen habe, der mich so richtig einfach weggefegt hat, wo ich so richtig drin war, warum auch immer. So, ich meine, es ist 1880 in England, ich war 13, aber irgendwie so diese, ich glaube, was mich so geschockt hat und was ich auch immer noch wirklich sehr gut an diesem Film finde, ist so eine, diese gesunde Mischung aus allem. Also da ist ja wirklich alles drin. Du hast diesen eben diesen Abenteueraspekt, den du schon angesprochen hast. Du hast eine Love Story quasi, die sich vor keiner anderen verstecken muss, weil es wirklich drunter und drüber geht in jede Richtung. Dann hast du halt diese ganze Kriegsgeschichte noch mit bei. Aber auch, okay, ich dachte bis vor kurzem auch, es wäre irgendwie differenzierter, als es tatsächlich ist in dem Film. Ich dachte, es geht auch mehr um die Frage so, inwiefern hat Harry nicht sogar recht damit, im Grunde genommen einfach zu sagen, okay, aber ich habe keinen Bock auf Krieg, so, ich bin nur in der Armee, weil mein Vater halt in der Armee ist und ich eigentlich will ich das gar nicht, wo ich jetzt dann beim jetzigen Gucken festgestellt habe, okay, das ist halt wirklich einfach ein Mini-Aspekt des Films. Hatte ich größer in Erinnerung. Aber einfach so diese gebündelte Mischung aus allem hat mich halt einfach beeindruckt. Fand ich super.
Ich habe ihn ja zum 1. Mai jetzt gesehen. Ich muss sagen, dass ich am Anfang, also ich habe nur vom Hörensagen von euch jemals davon, eigentlich dachte ich, das wäre der krasseste Film der Welt, weil du immer die vier Federn, und Max immer, ja, die vier Federn! Lange Zeit dachte ich, dass es dieser komische Film, dieser Comedy-Film Four Lions ist, über den ihr sprecht. Ja. Dann, habe ich dann irgendwie, okay, Heath Ledger, irgendwie so Kriegsdrama, keine Ahnung. Da hat er angefangen, das zu gucken, dachte, okay, das ist ja bestimmt richtig interessant und richtig bewegend. Und da hat mir tatsächlich, du hast es ja gerade auch schon angesprochen, dass das dich, dass du dachtest, dieser Pazifisten-Aspekt wäre größer im Film. Und das hat mich sehr vor den Kopf gestoßen, dass er dann da einfach auch in den Sudan reist, um seinen Freunden dann zu helfen. Also das ist tatsächlich für mich von so einem Plot-Aspekt, jetzt egal was im Buch stand und sowas, ein bisschen unverständlich gewesen, dass man ihn am Anfang so als starken Pazifisten rausstellt, der dann abgekanzelt wird mit diesen vier Federn und sich dann sagt, na gut, dann muss ich jetzt meinen Mut wohl doch beweisen. Also dann konnte ich mich so auf einmal nicht mehr mit ihm identifizieren. Ich hatte gedacht, Es geht darum, dass er in England bleibt als Pazifist und du gleichzeitig aber siehst, welches Schicksal seine Freunde da eilt und das irgendwie so gegengeschnitten wird oder sowas. Das waren so ein bisschen meine Erwartungen bei diesem Film. Ja. Ich finde trotzdem, und das kann ich, glaube ich, verstehen, wenn man den damals gesehen und jetzt wieder sieht, dass es halt wahrscheinlich immer wieder so Szenen gibt, die man richtig geil findet. Ich meine, wie dann da jemand erblindet zum Beispiel. Das ist halt natürlich total traurig auch. Oder diese Szene in dem Gefängnis. Das sind alles so starke Settings, die sind cool gedreht. Für mich ist es nur so ein bisschen zu stark so ein Plotpunktfilm, wo dann gesagt wird, okay, ich muss jetzt da hinreisen. So, jetzt bin ich da. Wie ist es da? Okay, so, jetzt sehe ich die eine Sache, die ich brauche.
Und dann geht's weiter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Version, die ich im Kino damals gesehen habe, nicht dieselbe Version ist, die es jetzt auf DVD gibt. Weil, also ich habe diesen Film locker eine halbe Stunde länger in Erinnerung, mit mehr Aufbau, der zwischendurch passiert.
Okay.
Weiß ich nicht, ob mir da nur meine Erinnerung ein Schnippchen schlägt oder ob es
tatsächlich... Wie, in deiner Erinnerung ist er noch länger als das, was ich gesehen habe?
Meine Erinnerung auch, ja.
Okay. Aber besser länger, weil es mehr Sinn ergibt dann insgesamt. Also weil die Charakterhandlungen besser erklärt sind.
Ja, dadurch, aber klar, also das stimmt schon. Also Hotte, du sagst, in dem Film ist irgendwie alles drin und Christian sagt, das ist ein Plotpunktfilm. Ja, der hat auf jeden Fall einen Plot-Overload, dieser Film, das muss man schon mal sagen. Also es geht ja immer, die Story wird ja in jeder Szene vorangetrieben und das hat mich auch so ein bisschen gestört, dass ich mir dann einfach, weiß ich nicht, eine halbe Stunde oder so oder 20 Minuten halt angucken muss, wie Rugby gespielt wird und getanzt, ja, aber dann... Diese komplette Zeit, in der Harry der Armee kündigt, seine Geliebte verliert, in Selbstzweifel verfällt, nicht mehr klarkommt, einen Sinneswandel hat und in den Sudan reist, sind halt 5 Minuten. Ja. So, also das wird halt komplett übersprungen.
Das stimmt auch,
Also die ganze Charakterentwicklung ist halt total unter Teppich gekehrt, weil halt so viel Plot in diesen Film rein muss. Aber bitte, Max.
Das stimmt. Also es ist ja auch sowieso seine ganze Reise in den Sudan, spielt überhaupt keine Rolle. Er ist auf einmal einfach da. Also das sind ja nicht nur mehrere tausende Kilometer, die man nicht mit für ein 20-Euro-Ticket einfach mal schnell hinter sich bringen kann, sondern nö, das hat ja damals Monate gedauert. Egal. Weshalb ich der war, der gesagt hat, die vier Federn, weil ich, wir haben ja schon gesagt, sowas gibt's nicht mehr so richtig und ich mag eigentlich ganz gern so Epen und das ist für mich schon auch so ein Epos so. Das ist irgendwie das so, ne, so eine riesige Geschichte. Es geht um Liebe, es geht um Leid, es geht um Ehre und so vermeintlich altbackene Themen, sich zu Recht oder nicht, wie auch immer. Ich finde diesen Konflikt ganz interessant. Natürlich ist der Film jetzt nicht besonders, der geht da nicht in die Tiefe, der beschäftigt sich weder mit Kolonialismus noch großartig mit, wie ihr auch schon gesagt habt, oder heute, du dachtest auch, der hätte sich mehr damit auseinandergesetzt, also mit der Entscheidung, die Harry treffen muss für sich selber, zu sagen, ich gehe nicht in den Krieg. Da geht der Film ja kaum drauf ein. Was der Film halt macht oder erzählt, ist ja im Endeffekt einfach eine Geschichte darüber, dass halt Harry einfach, ja, eigentlich geht es um so eine, dass man den Krieg oder den Kampf als einen Prozess der Mannwerdung ansieht. Und das unabhängig davon, ob du, und das ist ja in der Rolle von Harry dann so, manifestiert sich das dann ja auch, dass unabhängig davon, dass er denkt, dass es eigentlich scheiße ist, was wir da machen, das ist dieser Kolonialismusgeschichte, warum soll ich da irgendwen umnieten für Geld und eine hübsche bunte Uniform, obwohl er sich das denkt, merkt er aber scheiße, irgendwie brauche ich das aber für mich selbst offensichtlich, weil die Gesellschaft mir das aufbürdet sozusagen, weil ich sonst in meinem eigenen Bild, ob durch Sozialisation oder was auch immer, bin ich dann auch nichts wert. So, und das, und diese innere Zerrissenheit finde ich ganz cool. So, der Film geht ja nicht besonders in die Tiefe, aber mir gefällt das ganz gerne, dass man so einen tragischen, auch ein bisschen tragischen Helden hat, der zu einer Menge Leid gezwungen wird, auf das er selber null Bock hat, aber sich da trotzdem reinwindet. So, und das, das gefällt mir auch im Herr der Ringe gut. Das ist ein bisschen andere Geschichte, aber dieses so scheiße, ich weiß, eigentlich möchte ich das nicht, und aber ich muss da jetzt trotzdem irgendwie durch. Und das gefällt mir ganz gut. So.
Ja, an sich ist es
oder
ja
Odyssee einfach.
Ja. An sich ist es ja ein Film, in dem halt ein Mensch von seinem Partner und der Gesellschaft halt dazu gegilltrippt wird, in den Krieg zu ziehen.
Ja, ganz genau.
Wenn man
es
mal so beschreibt. Ist natürlich ganz lustig. Ich muss aber auch sagen, ja klar, man kann sich jetzt irgendwie so ein bisschen breitärschig hinsetzen und sagen, der Film war mittelmäßig und hat mich nicht so interessiert, was auch okay ist, total. Mhm. Aber dann erinnert man sich eben an Gods of Egypt zurück und denkt dann, ja, aber eigentlich hätte ich doch lieber nochmal die vier Federn geguckt, so, als das, ja. Was ich damals gesehen habe. Und Hotte hat auch schon gesagt, es gibt halt diese Szenen, die immer geil sein werden dann in deinem Gedächtnis. Und da muss ich sagen, wer da für mich jetzt, ich habe den ja auch schon bestimmt dreimal schon gesehen, wer da für mich eine große Rolle spielt, ist Jimon Hunsu.
Auf jeden Fall.
Der halt da, auf den müssen wir mal zu sprechen kommen, weil der ist ja wirklich der unbesungene Held dieses Films. Ja. Einfach auch auf einer Plot-Ebene, aber auch für den Zuschauer. Da freut man sich, wenn er im Bild ist. Mehr als wenn Harry im Bild ist, muss man sagen. Weil man weiß, der Typ ist halt einfach nur ein Abgeher, den man halt in so einem Film auch mal braucht. Der auch mal einen Plan hat und nicht einfach nur in den Sudan stolpert und nicht so richtig einen Plan hat.
Ja.
Sondern der auch mal einfach richtig sagt, ich habe einen starken Glauben an mich selber und ich weiß, was ich machen muss. Und ich bin auch irgendwie cool und ich ziehe mein Ding durch und feiert mich. Und ich habe ihn auch gefeiert, das muss man schon sagen, ja.
Das sprichst du was Gutes an, weil das, glaube ich, mit eine meiner Lieblingssachen an dem Film ist so diese Gegenüberstellung dieser beiden Charaktere, weil die ja wirklich am Anfang wirklich das absolute Gegenteil voneinander sind. Total. Weil der komplett unsichere Typ, der alles immer nur macht, um irgendwie den Leuten in seiner Umgebung gerecht zu werden. Ja. Und halt dann entsprechend Jimon Hunsu, der halt einfach zu 100% hinter dem steht, was er tut und sich von niemandem auch nur annähernd da reinreden lassen würde. Und ich finde es einfach sehr interessant, diese beiden Charaktere aufeinander zuzulassen. Und ich finde, in der Hinsicht zumindest geht der Film dann doch auch in die Tiefe, weil das, glaube ich, eine relativ gute Abbildung von sowas ist, quasi. Also weil das sehr realistisch dann verläuft, diese Bekanntschaft zwischen den beiden, finde ich.
Was halt so ein bisschen, was halt nicht so schlau ist, und das wird, kann ich mir vorstellen, dass es in dem Roman eben natürlich auch verherrlicht wird, ist natürlich dieser Freundschafts-Kameradschaftsaspekt, so, dass man dann ausblendet, dass schon einfach die Kolonialisierung halt einfach ein wahnsinnig brutaler Prozess gewesen ist. Und dass man es dann aber so runter reduziert, ja, aber da haben ja dann aber im Krieg, haben dann ja am Ende aber auch nur Freunde füreinander eingestanden. So, ne, das äußert ja Jack dann ja auch nochmal und so weiter. Und das ist halt so das, was man, wenn man da jetzt mal über die politische Dimension redet, ist es halt alles irgendwie katastrophal.
Naja,
weil, ich weiß nicht. Ne, das ist halt so, also das ist so, ich habe ja auch mal mit so einem Hooligan in so einer Bar gesessen, das hat genau die Logik, ist eigentlich egal, worum es geht, aber wenn du dann erstmal in der Situation bist, dann geht's du noch darum, wer neben dir steht und wer für dich kämpft. Und das ist halt natürlich, brauchen wir nicht drüber reden, das ist halt super verkürzt. So, ne? Also.
Aber ich glaube auch nicht, dass dieser Film da irgendwo eine Aussage drüber treffen will, aber ich glaube schon, dass es eine halbwegs realistische Abbildung von Krieg ist. Also diese Rede, die Jack da am Ende hält, also dass du halt am Ende, dass es scheißegal ist, für wen du kämpfst oder warum.
Sicher.
Sondern dass es dann halt nur noch darum geht, wer steht rechts von dir, wer steht links von dir. Aber wie gesagt, also da würde ich auch nie im Leben mich aus dem Fenster lehnen und behaupten, dieser Film will da eine clevere Aussage treffen.
Nee, es wäre ja vielleicht ein netter Zug gewesen, wenn vielleicht Jack gesagt hätte, Harry, du hast von Anfang an die richtige Entscheidung getroffen. Ja. Ne? Mhm. Also zum Beispiel, ja. Aber ansonsten finde ich, ist das ein toller, abseits dessen, mir gefällt der Film einfach sehr gut als Abenteuerfilm. So, ich finde das total, ich finde, es ist klar, haben wir auch gesagt, oder habe ich auch schon gesagt, diese Reise ist natürlich dann auch so runtergekürzt auf sozusagen die wichtigen Erlebnisse. Aber irgendwie macht das trotzdem Spaß, so, diese Irrfahrt da mitzugehen, finde ich.
Ja.
Ich weiß ich nicht, mir hat es wenig Spaß gemacht, mir das anzuschauen, aber weil ich den Film auch nicht schon 10-mal gesehen hatte und die Leute schon alle kannte, ich konnte mich nicht so gut mit denen anfreunden. Ich fand ganz geil, aber da ist übrigens witzig, dass die Version, die ich angeschaut habe, einfach abgebrochen ist, glaube ich, so 10 Minuten vor Ende. Aber in meiner Version ist auf jeden Fall Jack sicher mit Ethne zusammen. Und das finde ich eigentlich, das war ein schöner Turn, den der Film für mich so hatte, dass sich dann diese Rollen so ein bisschen verteilen. Dann will ich das jetzt alles spoilern? Naja, was dann halt mit Jack passiert und so weiter, ne, das fand ich halt dann so, es war so bittersüß, dass er irgendwie bekommt, was er will, aber das
aber auf so eine
unter
schlechte
anderen,
Art und Weise,
ja. Ja, genau, irgendwie so von hinten durch die Brust ins Auge. und das hat mir ganz gut gefallen, aber ich muss sagen, das, was ich halt aber auf jeden Fall auch geil finde, ist natürlich, wenn er einfach, dann kriegt man mich auf jeden Fall in so einem Film, ist einfach, wenn jemand lange weg ist und dann kommt er zurück und ist ein Badass mit Bart und langen Haaren. Und das finde ich persönlich halt natürlich auch ganz schön geil. Aber ansonsten dieser Wüstenkrieg und sowas, also ich weiß ja nicht so richtig. Also
aber ich muss gerade, also wo du gerade Wüstenkrieg so sahst, also diese Shots teilweise in der Wüste sind schon cinematografisch einfach gut.
Ja, die sind auch auf jeden Fall super, aber sie kommen halt nach so einer Stunde 10 oder sowas, in der eigentlich nichts passiert ist für mich, nichts von Relevanz. Das kommt stimmt, dann eine Szene, in der auch Charaktere sterben müssen, die man dann so ein bisschen erklärt bekommen hat. Ich finde es dann auch tragisch und theatralisch und ich finde es auch, Malte, du hast ganz gut gesagt, war diese Zeit auch der großen Schlachten und das ist auch wirklich der Knaller, aber eben auch, ich habe es vorhin angesprochen, auch diese Szene im Gefängnis, also wie viele Statisten da in diesen Shots sind, das sind auch Shots, die ich so noch nicht gesehen habe, also es ist schon interessant, aber ja, wie gesagt, für mich nicht der allergrößte Film.
Verstehe ich auch. Ich möchte noch mal ganz kurz eintauchen in die von heute genannte tiefere Ebene dieses Films. Oder anders gesagt, warum ist Heath Ledger der absolute Nichtskönner in diesem Film? Habe ich mich gefragt. Und zwar so weit ging das, dass ich dachte, hier ist wieder so eine Situation wie bei diesem Film Silence, den wir von Scorsese, den wir ja geguckt haben, den ich ja anscheinend, das kann ich jetzt auch mal so zugestehen, damals wirklich nicht gerafft habe und deswegen schlecht bewertet habe. Da habe ich mich halt gefragt, soll Heath Ledger wirklich der beschissenste Soldat der Welt sein? Ist das der Punkt, so Richtung halt mal aufzeigen, wo blinder Heroismus quasi hinführen kann? Denn wenn man mal echt mal drüber nachdenkt, also was war Heath Ledgers Plan, als er eben mit diesen Banditen in seine eigene Armee reinstürmt? Also nicht abgeschossen werden wahrscheinlich, hat ja dann auch geklappt, aber das macht es vielleicht nicht besser. So, und außerdem war das nicht mal sein Plan, sondern er wird ja gezwungen, da mitzureiten. Ja. Und auch später gibt er es dann so aus, als wäre es sein Plan gewesen, Jimon Hunsu halt dahin zu schicken, um die zu warnen. Das ist aber im Film nicht drin. Also das wird nicht gezeigt und eigentlich werden die ja auch viel vorher schon getrennt. Und dann auch der letzte Teil des Films spielt er dann in diesem Gefängnis. Auch da geht er ohne Plan rein und muss sich retten lassen. Also deswegen habe ich so eine, meiner Meinung nach, sehr geniale Lesart dieses Films jetzt für mich entdeckt. Ja. Und das ist, dass wir hier es mit so einer Art Fight Club-Situation zu tun haben und eben Abu und Harry, also Jimon Hunsu und Heath Ledger, so quasi zwei Seiten einer Medaille sind. Denn wenn man mal drüber nachdenkt, hat Abu auch eine weiße Feder, aber seine steht eben für Mut und die von Harry aber für Feigheit. Dann ist eben Abu, haben wir ja auch schon ein bisschen drüber geredet, total beständig in seinem Glauben, er betet ja auch und eben auch total selbstsicher in seinen Aktionen und Harry ist das genaue Gegenteil, dass er eben immer alles nur macht, um anderen zu gefallen und Abu behauptet ja auch, dass er so einem höheren Plan folgt zum Beispiel und damit halt völlig zufrieden ist und Harry eben nicht und dass eben eigentlich könnte es halt so sein, dass Abu eben die Darstellung eben dieser verlorenen Seite von Harry nur ist. Also natürlich muss das jetzt nicht wirklich dieselbe Person sein, so weit will ich jetzt nicht gehen, aber dass es eben genau diese zwei Seiten einer Münze sind. Und das finde ich dann schon wieder eigentlich kacke interessant, wenn man sich halt so zurechtliest.
Da musst du vorsichtig sein, weil damit machst du den Film genial.
Genau, war es nicht vielleicht alles nur ein großer Trick, um...
Ich glaube, Mike hat das in die Wege gesagt, dass Krieg im Sudan ist.
Um Harry mit unter falschen Vorzeichen doch noch in den Sudan zu locken.
Achso, und einer ist weiß, einer ist schwarz. Das kommt auch noch dazu. Also,
stimmt, wenn man das mischt.
Was ist das für dich ein Unterschied, oder was? Ich sehe ja keinen. Okay.
Brown paper, white paper, sticking together like a tape. The tape of love. Tape of
love. Ein Lied über Milchschnitten.
Habt ihr noch was zu sagen?
Ich habe neulich mal wieder ein Maxi-King gegessen.
Es ist schon unverschämt geil.
Du bist, was du isst. Ich ernähre mich nur von Maxi King, hat schon FC Bomber gesagt.
Habt ihr noch abschließende Worte zu Die vier Väter? Ach ja, wir müssen erklären, ist es erlaubt, dass es einer von Horst's Lieblingsfilmen ist? Ich würde sagen, ja. Auf eine sehr seltsame Art finde ich das ganz gut, dass es einer deiner Lieblingsfilme ist, ja.
Ich würde auch sagen, es ist erlaubt, aber lustig ist, dass, wenn das nicht dein Lieblingsfilm wäre, würdest du ihn hassen.
Ja, auf jeden Fall. Das gebe ich auch ohne Scham zu. Also, wenn ich den heute zum ersten Mal sehen würde, würde ich wahrscheinlich sagen, was wollt ihr von mir?
Mhm. Ich glaube, das habe ich auch mal Christian so halt im Spaß auch schon mal gesagt. Für mich ist so, Die vier Federn ist für dich ein Film, so was Bon Jovi für dich eine Band ist.
Ja, genau.
Also so halt, das ist so eine Art hotte Meme. Also irgendwann wurde dann mal festgelegt, dass das geil ist und halt, wie es eben die hotte Art ist, wird das aufs Blut verteidigt. Und trotzdem muss ich sagen, ich finde das...
Was hast du gegen Bon Jovi?
Auch nichts, genauso wie ich nichts gegen Die vier Federn habe und deswegen kann ich dann jetzt auch abschließend sagen, ich finde das total in Ordnung, dass das dein Lieblingsfilm ist, wenn auch ein bisschen kurios.
Ja, ich finde das total in Ordnung. Ich habe ja gesagt, was an dem Film halt albern ist oder irgendwie auch nicht so besonders smart oder was ich heute daran kritisieren würde. Aber da ist wahrscheinlich wirklich, geht es mir wahrscheinlich genauso, Malte, was du gerade gesagt hast. Wenn ich ihn heute gucken würde, wäre das halt hinterher. Also wenn heute noch einer so einen Film macht, würde ich auch sagen, Leute, reicht nicht mehr. Aber mit so 14, 15 und habe den immer mal wieder bei Gelegenheiten irgendwie nachts im Fernsehen nochmal geguckt oder so, weil das dann irgendwie lief. Dann geht's, genau. Ja, aber also vollkommen irrational auch. Aber ich mag immer schon noch einfach so epische Abenteuerfilme. Ja, so, das ist so einfach, gefällt mir gut. Und
Ich finde sowieso, dass sich viele dieser Lieblingsfilme eigentlich ganz gut auch für so einen Nachmittag auf Kabel 1 irgendwie eignen, wo man dann auch mal so aus dem Zimmer geht, um sich was zu essen zu holen.
Kabel 1 hat sich stark auch über die Jahre dann auch verändert, weil früher, als wenn ich bei meiner Oma war, da rollte eigentlich immer ein Panzer durch den Bildschirm, wenn du Kabel 1 kurz mal hattest. Da kamen immer nur so komische, verschrobene, so 70er, 60er Jahre, so weiß ich nicht, die Wüstenwölfe, so, oder keine Ahnung, dann sind irgendwelche Briten, die Rommel platt gemacht haben. Da lief den ganzen Tag nichts anderes. Mein Vater hat auch immer gesagt, da rollt immer ein Panzer. Oh, jetzt ist nicht mehr so. Weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Gucke ich nicht mehr. Also das ohne Panzer kein Fernsehen. Das ist der Untergang des deutschen Fernsehens. Keine wenig Panzer, glaube ich.
Ja. Ich gucke nur viel zu wenig Panzer.
Wird ja oft immer so gesagt, wenn auf WG-Partys oder so unter Großeltern, ja, ich habe gar keinen Fernseher mehr. Also, ich gucke nur, wenn Panzer durchs Bild rollt.
Ja, ich gucke nur alle Teile von Steiner, das Eiserne Kreuz laufen bei mir in Dauerschleife. Toller Film.
Oder wie der Vater eine Freundin immer gesagt hat, so, wenn wir überlegt haben, welchen Film wir gucken und dann einen Film ausgewählt hatten, fällt da ein Schuss? Qualitätsmerkmal. Das fand ich eigentlich ganz geil. So als Spruch.
Gar nicht so schlecht
auch mal,
eigentlich.
Wird da auch nochmal geschossen. Also passiert da auch nochmal wirklich so ein bisschen was auch?
Oder ist das nur so ein Arzt? Stell dir die vier Federn vor ohne Schuss, dann wäre das Stolz und Vorurteil. Nur noch langweiliger wahrscheinlich.
Ja. Wenn ihr das guckt, ist wahrscheinlich viel Schuss mit dabei. Das war's mit unserem Lieblingsfilm, oder nicht?
Was für eine herrliche Abmoderation.
Das Radio- und Moderationshandwerk will gelernt sein. Wir werden demnächst weiter über Lieblingsfilme von uns sprechen, nämlich über einen, den ich ausgewählt habe und über einen, den Max ausgewählt hat. Was mache ich jetzt? Was muss hier rein? Die Leute unterstützen uns ja schon bei Patreon.
Ey, was? Das gab's ja mal.
Ey, ich hätte das. Ich fand es auch damals
extra geil, wo ich es nur über Flabber.
Ja, vielleicht schon. Ja, Flabber und Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft.
Nee, können wir nur Flabber?
Ja, ich bin nur Flabber.
Den gucke ich aber einfach nicht nochmal.
Robin Williams hat diese Fliegerbrille auf.
Da werde ich mit 20 Jahre alten Erinnerungen drüber urteilen. Und es wird nicht gut ausfallen, Robin Williams.
Ich glaube, Flubber ist der einzige Film, den ich in meinem ganzen Leben nur im Reisebus gesehen habe, aber trotzdem 8-mal.
So, oh, scheiße, ey. Das ist eine Hurensohn von einem Film, ey.
Ein Flitschgummi von einem Film. Das war's von unserem Lieblingsfilm. Ihr braucht uns nicht auf patreon.com unterstützen, das macht ihr ja schon. Deswegen hört ihr jetzt diesen Cast.
Geil.
Ihr könnt uns aber natürlich weiterhin gerne kontaktieren, zum Beispiel hier auf Patreon oder Steady als Kommentar unter dem Cast posten, was so eure Lieblingsfilme sind. Das wäre ja ganz interessant, haben wir euch schon mal einen Aufruf gemacht. Gerne noch mehr davon. Ansonsten hören wir uns wieder im nächsten Lieblingsfilm Special oder dann in einem normalen Cast oder auf Duty. Wir veröffentlichen ja nur noch irgendwas, wohin man schaut. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Back, Tony Schacke sind am Stisser.
Gut, Julio. Ciao.
Ciao.
Ciao, revoir. Ciao. Oh.